Ja, es geht gerade in diesen Wochen um den Iran und auch um Nordkorea. Jetzt ist die Zeit des Weltgebetstages für verfolgte Christen und ich freue mich, in Ihrer Gemeinde eingeladen zu sein, um ein ganz kleines bisschen davon zu berichten. Ich habe gerade ein bisschen über den Iran gesprochen und ich möchte Ihnen einen Mann vorstellen, der mich sehr beeindruckt. Ein junger Mann im Iran. Sein Name ist Mojtaba. Und Mojtaba kommt aus einer muslimischen Familie und sein Bruder war der Erste, der dann Christ wurde. Und Mojtaba erlebte ebenfalls, dass er Jesus kennenlernen durfte durch seinen Bruder und entschied sich ebenfalls zur Nachfolge Jesu. Er war so feurig in seinem neuen Glauben, dass er ganz viele junge Menschen ansteckte. Und daraus entstand eine Hauskirche von 120 Teilnehmern. Sie mussten immer wieder sich an anderen Orten treffen, sie mussten immer Wächter vor die Tür stellen, um Acht zu geben, dass niemand dann davon erfährt, dass sie sich treffen. Immer mehr mussten sie neue Hauskreisleiter ausbilden, die dann im Untergrund heimlich sich in Wohnzimmern trafen, in ganz verschiedenen Häusern, damit ja nicht die Agenten der Behörden und der Regierung das irgendwie herausfinden können. Aber eines Tages flog die Sache doch auf und Mojtaba wurde inhaftiert. Und nun denkt man, diese verfolgten Christen sind alle so furchtbar heldenhaft und wir schauen an ihnen hoch und sie denken, sie haben ganz besondere Kräfte. Aber Mojtaba war sehr ehrlich. Er sagte, die erste Zeit, als ich im Gefängnis war, kamen nur Zweifel. Ich habe gedacht, ich hätte etwas falsch gemacht und Gott würde mich bestrafen. Und er hat gedacht, ich setze meinem Leben ein Ende, weil dieser liebevolle Gott scheint mich ins Gefängnis gesteckt zu haben. Also an wen glaube ich denn da? Ein Gott, der mir Leid zufügt? Sein ganzes Gottesbild, sein ganzes Fundament geriet in dieser Zeit des Gefängnisses am Anfang ins Wanken. Und ich glaube, jedem von uns würde das wahrscheinlich ähnlich gehen, genauso auch der Dr. Andrew Brunson, von dem das Buch Geisel für Gott stammt. Sie sind ehrlich, diese Menschen. Aber das Erstaunliche ist, und das hat gerade auch der Herr Neef gelesen aus 2. Korinther 1, dort steht in Vers 5, da wo das Leid groß ist, haben Sie gelesen, ist auch der Trost Gottes übermäßig da. Und das genau erleben unsere verfolgten Geschwister und ganz besonders erleben sie das, wenn wir für sie beten dürfen. Dann erleben sie diesen ganz besonderen göttlichen Trost, der hier beschrieben ist in Vers 5. Und das tröstet mich auch. Mojtaba hat diesen Trost erlebt und ich würde gerne diesen Film abspielen lassen, damit wir Anteil nehmen, was Gott in der Lage ist, im Gefängnis zu tun, auch dann, wenn andere für ihn beten. Ja, wir sehen hier den Weltverfolgungsindex. Sie können den gerne auch am Büchertisch kostenlos mitnehmen. Und dieses Jahr sprechen wir von 365 Millionen Christen, die an einem hohen Maß von Verfolgung leiden. In diesem Verfolgungsindex sehen wir nur 50 Länder. In Wirklichkeit gibt es aber 78 Länder. Hier sind nur die 50 Länder aufgeführt, die das am meisten betrifft. Die dunkelroten sind die Länder, wo die Verfolgung am stärksten vorhanden ist. Und das Erstaunliche ist, wir sehen, dass in allen Weltreligionen Verfolgung herrscht. Es geht nicht nur um extremistischen Islamismus, sondern auch um extremistischen Hinduismus. Wir sehen, dass es extreme Verfolgung zugenommen hat in Indien. Indien hat mehrere Bundesstaaten. In manchen Bundesstaaten haben Christen mehr Freiheit und in anderen Bundesstaaten erleben sie wirklich unglaubliche Drangsalierung im Moment. Das betrifft auch immer mehr Nepal. Aber wir sehen genauso, wie die Verfolgung in buddhistischen Ländern voranschreitet. Dazu gehört zum Beispiel auch Vietnam, Laos, Myanmar und einige andere dieser Länder, Bhutan. Und wir sehen, dass auch gerade extremistische Mönche immer mehr das Leben der Christen schwer machen. Kirchen werden verbrannt, Christen geschlagen, aus den Dörfern vertrieben. Und natürlich nicht zu vergessen der Kommunismus. Und da seit langer Zeit auf Platz 1 Nordkorea. Das sind so unsere Anliegen. Aber was erstaunlich ist, und wenn wir jetzt sehen, die Verfolgung nimmt zu, dann fragt man sich als Christ, ja, aber wir beten doch für unsere verfolgten Geschwister. Warum nimmt die Verfolgung denn jedes Jahr rapide zu? Wie geht denn das? Vielleicht haben Sie sich auch diese Frage gestellt, nützt mein Gebet überhaupt irgendetwas? Auf der anderen Seite lesen wir in Matthäus 24, Vers 9 und auch, ich glaube, Vers 5, dort steht, dass am Ende der Zeit die Verfolgung auf dem ganzen Erdkreis zunehmen wird. Das hat Jesus gesagt. Aber er sagte auch, dass zur gleichen Zeit das Evangelium auf dem ganzen Erdkreis verkündigt werden wird. Und genau das erleben wir in der verfolgten Kirche. Es geschieht so, dass viele, viele Muslime im Moment desillusioniert sind vom extremistischen Islam, und das betrifft ganz besonders auch Iran. Im Untergrund gibt es unglaubliche Rumore, unglaubliche Proteste. Im Untergrund ist es so, dass viele, viele Muslime fragen, was ist Wahrheit? Und bei ihrer Suche nach Wahrheit begegnen viele, die ernsthaft suchen, Jesus Christus in Träumen, weil es kaum Menschen gibt, zu denen sie Zugang haben, die ihnen das Evangelium erklären können. Auf der anderen Seite gibt es viele Online-Plattformen, wo iranische Menschen wirklich auch durch Online-Plattformen den christlichen Glauben kennenlernen können. Wenn wir den Verfolgungsindex sehen, ich möchte einfach ein paar Sachen highlighten, die uns ermutigen können. Zum Beispiel in Ägypten, wir denken an den arabischen Frühling und an die Zerstörung der Kirchen. Aber seit dieser Zeit haben sich mehr als 6 Millionen Muslime zu Jesus Christus bekehrt. Mein Mann reist jedes Jahr nach Ägypten und nimmt an einer Jugendkonferenz teil von etwa 4.000 jungen Menschen, die sich in der Wüste treffen. In Ägypten ist ein riesiger Aufbruch. Syrien, die Hälfte der Christen haben Syrien verlassen. Aber die leeren Kirchen werden gefüllt von suchenden Muslimen, die desillusioniert sind vom extremistischen Islam. Wir haben nicht genug Lehrer, um diesen Menschen im Glauben helfen zu können, um sie den Grundlagen des Glaubens zu vermitteln. Und das Gleiche im Irak, viele, viele suchende Muslime finden Jesus Christus. Das ist nur so eine kleine Ermutigung, weil da, wo Verfolgung ist, wirkt auch der Herr ganz besonders. Ich bitte um die nächste Folie. So, wenn wir das alles sehen und hören, auch die Bedrängnis unserer Geschwister, dann denken wir, da kann man ja nur noch beten, oder? So denken wir manchmal. Auch wenn wir was Erschütterndes hören, dann denken wir, da kann man ja nur noch beten. Ich möchte heute ein bisschen dieses Thema Gebet beleuchten und das auch mit einem persönlichen Erlebnis in Verbindung bringen. Mein Mann und ich waren 8 Jahre in Ostafrika und wir haben wirklich erlebt, wie die Gebete unserer Freunde uns richtig durchgetragen haben. Nachher davon ein kleines Erlebnis. Wir haben eben in diesem Bibeltext, der gelesen wurde, gehört, dass Paulus sich in einer äußerst schwierigen Situation befunden hat, als er in Asien war. Er schreibt, und das wurde gelesen von Herrn Neef, dass Paulus bis an die Grenzen sich herausgefordert fühlte. Er sagte, wir haben schon mit unserem Leben abgeschlossen, wir haben gedacht, wir würden sterben. So steht es in den Versen, die gelesen wurden. Und ich möchte, diese Stelle hat eine Geschichte, und diese Geschichte, auf die sich das bezieht, finden wir in Apostelgeschichte 14. Das ist die Geschichte, wo Paulus auf der 2. Missionsreise unterwegs ist und durch Asien reist. Und überall, wo er hinkommt, ob es Ikonium ist oder Antiochia oder hinter in Lystra, überall erlebt er, wie ein Mob entsteht, wie sich die Zuhörer quasi aufspalten. Die einen sind für ihn, die anderen sind gegen ihn. Aufgestachelt durch einen Mob, der von einer Stadt in die andere sich quasi weiterentwickelt. Und dieser Mob wird angezündet durch die jüdische Elite, die eifersüchtig war, weil so viele Menschen Paulus Gehör schenken und weil Gott die Predigten von Paulus durch Wunder und Zeichen bestätigte. Und die Sache spitzte sich in Lystra zu. In Lystra war der Herr dabei, einen Lahmen zu heilen. Ein Lahmer wurde geheilt in dieser Zeit, wo Paulus dort predigte. Und das hat die Stadt so richtig in Aufruhr gebracht. Auch der Mob kam dann von Antiochia nach Lystra. Und plötzlich wurden viele Menschen von Jesus Christus quasi abgezogen. Und wir nehmen mal die nächste Folie. Und dort steht, Apostelgeschichte 14, Vers 19, dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion, also der Mob verbreitete sich, und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein, also da, wo er jetzt gerade sich befand, bis sie sie auf ihre Seite gezogen hatten. Also das waren Leute, die eigentlich offen waren für das Evangelium. Viele hatten sich vielleicht sogar schon entschieden, Jesus zu folgen. Und durch diesen Mob wurden sie wieder abgezogen, Jesus zu folgen. Das finde ich ganz schrecklich, sowas. Weil eigentlich hat der Herr für sie, möchte der Herr ihnen begegnen und andere ziehen sie weg. Daraufhin steinigten sie Paulus und als sie ihn für tot hielten, schleiften sie ihn zur Stadt hinaus. Wenn ich so die Bibel lese, dann ist das für mich immer so wie ein Film. Ich stelle mir vor, als wäre ich dabei gewesen. Dieser starke Paulus ist hilflos, er kann sich jetzt nicht selbst helfen. Vielleicht war er leichenblass, war blutverschmiert und staubverkrustet. So lag Paulus auf dem Boden. Und die Mitarbeiter schleiften ihn raus, damit sie ihn erstmal aus der Gefahrenzone herausschleifen. Aber dabei bleibt es nicht. Und wir lesen den nächsten Vers, die nächste Folie. Doch als ihn dann die Jünger umringten, kam er wieder zu sich. Er stand auf und ging in die Stadt zurück, da wo er vorher gesteinigt wurde. Am nächsten Tag machte er sich zusammen mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Was haben die Jünger wohl gemacht, als sie Paulus umringt haben? Vielleicht können wir die nächste Folie nehmen. Ich stelle mir Umringen so vor, das sind vietnamesische Geschwister, vietnamesische Brüder. Wenn man jemanden umringt, dann sind für weitere Angreifer kein Platz mehr, oder? Und je mehr Menschen jemanden umringen, der hilflos ist, desto weniger Platz ist da für andere Angreifer, weil die Umringenden bilden wie eine Schutzmauer. Die Umringenden bieten auch ihren Rücken dar für weitere Angriffe. Und ich kann mir vorstellen, dass die Jünger, die Paulus auf dem Boden liegen sahen und ihn umringten, ganz sicher nicht nur einfach zugeguckt haben, sondern sie werden für ihn gebetet haben. Und wenn wir die Stelle lesen, die eben gelesen wurde aus 2. Korinther 1, dann lesen wir, dass dort steht, wir haben große Bedrängnis erfahren, aber wir bekamen Hoffnung, weil auch ihr für uns gebetet habt. Ihr seid mit euren Gebeten daran beteiligt, dass wir wieder Hoffnung fanden. Und wenn wir nochmal ganz kurz die Folie zurückgehen auf den Bibelvers, ja, dann sehen wir hier, dass durch das Gebet dieser Jünger Paulus mental aufgerichtet wurde, das heißt, sein Glaube erneuerte sich, er bekam wieder Kraft und Mut, seinen Dienst fortzusetzen. Man könnte sagen, wenn man sowas erlebt, dass man am liebsten die Löffel hinschmeißen möchte. Und ich glaube, es gibt viele Christen an vorderster Front, christliche Politiker, christliche Lehrer, christliche Dozenten, christliche Geschäftsleute, Missionare, verfolgte Christen, das sind alles Menschen, die voll an der Front sind, auch Pastoren. Und ich glaube, dass sie das Umringen ihrer Geschwister brauchen, damit sie aufstehen können, wenn sie gefährdet sind und wenn sie diesen Angriffen erliegen. Sie brauchen unser Gebet. Und das Interessante ist, er wird nicht nur im Glauben aufgerichtet, seinen Dienst fortzusetzen, sondern auch körperlich. Er wird körperlich aufgerichtet, er bekommt neue Kraft, sodass er Mut hat, in die nächste Stadt zu gehen und mit dem Risiko, dort wieder große Widerstände zu erleben. Ich habe einmal ein Erlebnis gemacht, zusammen auch mit meinem Mann Samuel. Wir waren in Ostafrika, wir haben als Leitungsteam miteinander gebetet um Gott zu erfragen, wo möchtest du uns hinsenden? Wir hatten 7 Städte zur Auswahl und mit unseren Mitarbeitern gebetet, Herr, welche Stadt soll es von diesen 7 Städten sein? Und wir alle haben uns mit diesem Zettel ins Gebet zurückgezogen, jeder einzeln. Und mit großer Übereinstimmung stand am Ende der Gebetszeit bei uns allen die gleiche Stadt auf dem Zettel. Und diese Stadt galt als über 90% islamisch. Das war die gefährlichste Stadt von all diesen 7 Städten. Aber weil wir diese Übereinstimmung hatten, wussten wir, Gott will, dass wir genau in diese schwierige Stadt gehen. Und als wir dort ankamen, trafen wir die Christen an, sie waren eingeschüchtert, weil sie hatten bereits erlebt, wie Muslime in ihre Kirchen vordrangen und sie mit Macheten verletzten. Doch als wir unser Equipment auf dem Marktplatz aufbauten, bot sich uns folgendes Bild, das nächste Folie bitte. Viele, viele Menschen kamen zusammen, darunter auch viele Muslime. Und es war eine offene Tür, das Evangelium ihnen weiterzugeben, über die Hoffnung, die sie in Jesus Christus finden können. Und wir begannen mit der Predigt über Abraham und Isaak zu predigen. Das ist kein Problem, die kommen nämlich auch im Koran vor. Aber über Isaak bildeten wir die Brücke zu dem Lamm und über das Lamm, was an Isaaks Stelle geopfert wurde, zu Jesus Christus, der für unsere Sünden am Kreuz starb und wieder auferstand. Und als wir in diese Richtung predigten, hörten wir einen lauten Mob im Hintergrund von jungen Männern auf einem Lastwagen, die aggressiv islamische Parolen schrien. In dem Moment dachte ich, hoffentlich beten die jetzt zu Hause für uns. Und ich schaute auf mein Handy, ob vielleicht einer unserer Gebetsfreunde eine Nachricht hinterlassen hat, um irgendwie Ermutigung zu finden. Und tatsächlich auf meinem Handy befand sich eine Nachricht von meiner Familie. Und meine Familie schrieb, meine Mutter hätte intensiv für uns gebetet, sie war zu diesem Zeitpunkt schon weit über 80. Und im Gebet hätte sie die starke Gewissheit von Gott empfangen, dass der Herr mehr Engel als Menschen auf unseren Platz senden würde. Und wir sehen, wie viele Menschen hier sind. Und als ich das las, ich wusste, wenn meine Mutter betet, das funktioniert. Das hatte ich schon oft erlebt. Wenn sie betet, dann weiß ich, Gott erhört das. Und es hat mich so ermutigt, dass ich zu den anderen Mitarbeitern ging, habe denen das gesagt. Und habe gesagt, guck mal hier, das haben die Beter für uns haben uns berichtet. Und als wir dann das wahrnahmen, haben wir angefangen, in einer anderen Weise zu beten. Wir haben nicht gesagt, oh Jesus, bitte beschütze uns. Wir haben einfach nur die Taschen vors Gesicht gehalten und haben so gebetet. Herr Jesus, hier ist heiliges Land. Nimm deinen Platz ein, verherrliche dich. Schenk, dass viele, viele Menschen deine Größe und Herrlichkeit kennenlernen. So haben wir gebetet, aber so richtig. Und das Erstaunliche war, während wir beteten, sah ich eine Salve von Steinen auf uns zufliegen, wirklich viele dunkle Punkte am Himmel, die sich dann auf der Aluminiumbühne als Steine entpuppten. Man hörte überall pling, plang, plong, pling. Aber durch dieses Gebet ermutigt blieben wir einfach stehen und wir wussten, Gott wird uns beschützen. Die Menschen, wir können die nächste Folie nehmen, die Menschen zerstieben auseinander, wie wir es hier sehen, sie suchten Schutz unter den Marktständen, um nicht von Steinen getroffen zu werden. Ich habe selber ein sehr interessantes Erlebnis in dieser Zeit gemacht, wofür ich Gott sehr dankbar bin. Einmal habe ich erlebt, dass Gott mir meine Angst genommen hat. Er hat mir Mut geschenkt, die wirklich von ihm kommt, die ich nicht selbst produzieren kann. Vielleicht sogar so ein Mut, wo man sagt, ich und jetzt gerade. Ja? Aber das Interessante ist, ein Stein streifte mich am Bein, so ganz, ganz sanft. So, als würde mich jemand streicheln eigentlich. Und dann habe ich gedacht, was ist das denn? Hier ist doch niemand. Was ist das denn? Und im Nachhinein habe ich gedacht, das ist genau die Erhörung der Gebete meiner Mutter. Der Stein sollte mich treffen. Aber Gott hat seine Engel dazwischen gestellt. Ist das nicht fantastisch? Ich glaube, dass Gott das tut. Ich glaube das. Und ich weiß, dass Gott unsere Gebete erhört. Und wenn wir für verfolgte Christen beten, sind sie stark und sind sie in der Lage, das Evangelium in den Ländern des Verfolgungsindexes zu verbreiten, wo kein Missionar einfach so reinkommt. Sie sind die Träger der Hoffnung. Wenn wir für sie beten, machen wir in Wirklichkeit Weltevangelisation. Wir sorgen dafür, dass diese Menschen das Evangelium in diesen Ländern zur Verbreitung bringen. Ist das nicht fantastisch? Haben wir da nicht eine unglaubliche Berufung als Christen der westlichen Welt? Ist das nicht fantastisch? Wir mussten die Versammlung erstmal abbrechen und sind zur örtlichen Polizei gegangen und haben gefragt, gibt es Verletzte? Und die örtliche Polizei versicherte uns, keiner, der an ihrer Veranstaltung teilgenommen hat, ist von einem Stein verletzt worden. Keiner, der bei ihnen teilte, und das waren ja wirklich viele. Das hat uns unwahrscheinlich erleichtert. Aber dann sagte die Polizei, es sind aber Menschen verletzt worden. Und zwar Menschen, die auf dem Marktplatz ihre Verkaufstätigkeiten weiter fortgeführt haben, abseits unserer Veranstaltung. Und dort mussten einige Menschen sofort in ein Krankenhaus transportiert werden, um dort wieder genäht zu werden. Da haben wir gemerkt, und das muss ich wirklich sagen, also das ist für mich ein Zeichen, dass Gebet unglaublich wirksam ist, weil für unseren Platz wurde gebetet und dort hat kein Stein irgendjemanden verletzt. Ich glaube, dass Gott mit uns zusammenarbeiten möchte. Gott könnte alles ohne uns und alles ohne unser Gebet. Aber ich glaube, er will, dass wir beten, damit wir Liebe lernen, damit wir uns in die Lage anderer Menschen versetzen, die unsere Hilfe im Gebet brauchen. Und so der Leib Jesu miteinander in Kooperation trifft. Die verfolgte Kirche mit der freien Kirche. Wir lernen von ihren Erfahrungen und sie brauchen unsere Gebete. Damit kommen wir in Kooperation. Wir haben uns gefragt, werden die Menschen am nächsten Tag wiederkommen oder werden sie verschüchtert zu Hause bleiben, so wie wir sie vorgefunden haben? Und am nächsten Tag bot sich uns folgendes Bild, die nächste Folie. Die Sänger, die aus der gesamten Region zusammengefügt wurden, aus verschiedenen Kirchen und Gemeinden, feierten ein Triumphfest auf dem Marktplatz, dort, wo vorher die Steine flogen. Und an diesem Beispiel, was ich Ihnen hier zeige, möchte ich demonstrieren, oder ist für mich wichtig geworden, hier auf diesem Platz traf am Vortag Licht und Finsternis zusammen. Aber weil so viele Leute gebetet haben, ich weiß um viele Gebetsfreunde hier auch in Siegen, die für uns gebetet haben in dieser Zeit, weil das so ist, brach das Licht durch. Gott erhörte diese Gebete und wir sehen hier ein Triumphfest, ich würde fast sagen ein Triumphfest des Lichtes. Die nächste Folie bitte. Das war so ansteckend, dass Menschen dazu kamen von der Zuhörerschaft, also von den Teilnehmern, die sich dazu gesellten in diesem Triumphzug des Lobpreises und wie diese Frau die Bibel hochhält und sagt, Gottes Wort ist unumstößlich wahr und ich halte mich fest an Gottes Wort. Wir haben erstaunliche Dinge in diesen Tagen erlebt. Wir kamen abends nach Hause von dieser Veranstaltung und der Koch, er war Muslim, er hatte uns oft beten gehört, wenn er Frühstück machte und er sagte, ich möchte gerne Christ werden. Am nächsten Tag kam der muslimische Nachtwächter mit seiner muslimischen Familie, er sollte auf unser Equipment aufpassen, wir hatten ja kaum andere Menschen zur Verfügung, die uns helfen konnten, und er sagte, ich möchte mit meiner ganzen Familie Christ werden. Und so ging das weiter und weiter. Viele Muslime kamen zum Glauben und eine kleine ermutigende Geschichte zum Abschluss. Die nächste Folie bitte. Wir sehen hier drei Menschen im Vordergrund. Die linke junge Dame ist eine Chorsängerin gewesen mit dem hellen Oberteil. Und sie hat jeden Abend ihre Schwester mitgebracht. Wir sehen sie in der Mitte. Ihre Schwester war stumm, sie konnte nicht sprechen. Und beide Mädchen kamen aus einer muslimischen Familie. Ihr Vater, ganz rechts im Bild, hatte vorher das schwarz-weiße Tuch auf dem Kopf, ganz typisch, wie wir das von überzeugten Muslimen kennen. Und jeden Abend fragte die Schwester, die im Chor mitsang, könnt ihr bitte für meine Schwester beten, denn sie kann nicht sprechen. Und wir haben das gemacht. In der ersten Zeit ist gar nichts passiert, aber dann an einem Tag fing ihre Schwester an, die ersten Silben zu sprechen, nachdem wir wiederholt für sie gebetet hatten. Und als sie sicherer wurde, wagten wir es, ein Mikrofon vor ihren Mund zu halten. Und dann fing sie an, die ersten Silben in das Mikrofon hineinzusprechen. Und aus diesem Grund sehen Sie im Hintergrund die jubelnden Menschen, weil sie kannten das Mädchen. Sie wussten, die kann eigentlich nicht sprechen. Und jetzt hören wir sie die ersten Silben sprechen. Es war so befreiend, so schön, dass ihr muslimischer Vater in dem Moment sein muslimisches Tuch vom Kopf nahm, aus Anerkennung, dass der, der jetzt seine Tochter anrührt, Jesus Christus ist. Und es hat ganz viel ausgelöst. Viele, viele Menschen kamen zum Glauben und mein Mann und ich hatten die wirklich schöne Aufgabe, diese wunderbaren neuen Christen im Glauben zu begleiten und ihnen die ersten Grundlagen des Glaubens zu vermitteln. Ich möchte Ihnen mit dieser Geschichte einfach Mut machen und ich weiß nicht, ob noch Zeit ist für einen Abschlussfilmclip von Folie 3, um einfach zu demonstrieren, dass verfolgte Christen unser Gebet spüren. Genauso wie ich das hier erleben durfte, spüren verfolgte Christen unser Gebet. Der erste Bericht ist von einem jungen Mann, der vorher sehr labil war, Christ wurde, dann in ein Gefängnis kam und im Gefängnis mit seinem Freund Gott gepriesen hat, im Gefängnis. Und das hat den Wärtern so genervt, dass sie nach 5 Tagen wieder auf freien Fuß kamen. Und er erlebte, dass Menschen für ihn beteten. Deswegen bin ich heute Morgen hier, um Sie zu ermutigen, weiter zu beten. Vielen Dank für Ihre Gebete und denken Sie an die Ja-Karten, wenn Sie wirklich mitbeten möchten und konkret wissen, wofür man beten kann. Ganz herzlichen Dank und Gottes Segen.
Himmlischer Vater Jesus Christus, du Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass wir solche Berichte hören dürfen. Wir danken dir dafür, dass wir wissen, dass du in der Welt wirkst. Wir danken dir dafür, dass du uns nicht alleine lässt, egal in welcher Situation wir sind. Wir danken dir für die Geschwister, die berufen sind, in diesen Ländern, 78 an der Zahl, wobei es doch noch viel, viel mehr sind, deinen Namen zu preisen und groß zu machen, dich zu verherrlichen, Jesus zu verkündigen. Himmlischer Vater, ich danke dir von Herzen dafür. Wir danken dir dafür. Herr, gib uns die Kraft, im Gebet zu bekleiden und schenke du Erhörung der Gebete. Hab du Dank dafür, dass viele Menschen fragend werden, dass viele Muslime fragend werden und auch die Online-Angebote nutzen, Herr. Segne du sie, segne du die geheimen Hauskirchen, segne du in der ganzen Welt die geheimen Unterzusammenkünfte von Christen. Stelle du deine Engel schützend vor die Türen, dass ihnen nichts zustößt und dass sie sich zu deiner Ehre versammeln können, Herr. Tröste die Gefangenen, die für dich im Gefängnis sind, Herr, und dieses Leid, was sie ertragen, Herr, gib du ihnen Kraft und Mut. Mensch, wie verwöhnt sind wir hier im Westen. Wie gut geht es uns. Wir können hier auf die Straße gehen und können dich laut ausrufen und uns passiert nichts. Herr, ich danke dir dafür. Bitte schenk uns aber auch, dass wir das nicht vergessen, dass es um uns herum Geschwister gibt, die in anderen Umständen, in schlimmeren Umständen und Zuständen leben müssen, aber wissen, dass du in ihrem Herzen, in ihrem Geist bist und sie in dieser Situation auch tragen willst. Gib du ihnen Mut, an dir festzuhalten. Nimm ihnen ihre Zweifel und lass sie spüren, dass wir alle für sie beten, dass wir sie begleiten, dass unsere Gedanken bei ihnen sind. Und ich danke dir auch dafür, dass du Menschen berufst, um Beter zu werden. Dass diese Menschen, diese Geschwister, die Aufgabe haben, intensiv zu beten. Ich danke dir dafür, segne du jeden Einzelnen oder jede einzelne Person, Schwester und Bruder. Ja, und ich bitte dich auch vor allen Dingen für die christlichen Frauen, die Muslimen, die sich zu dir bekennen und in Familien leben, wo das Muslimentum noch ganz groß ist. Siehst auch in Deutschland, wie mit Muslimen umgegangen wird und Musliminnen umgegangen wird. Du siehst, dass junge Mädchen 17 Jahre sich vor den Zug schmeißen. Herr, was ist das schrecklich, Herr? Und ich bitte dich von ganzem Herzen darum, dass du schenkst, dass wir unsere Augen nicht verschließen, sondern dass wir sehend sind und dass wir die Not sehen, die unsere Mitmenschen haben und dass wir daran Anteil nehmen. Herr, segne du diese Menschen, gib ihnen Hoffnung in dir, Herr Jesus. Wir können ihnen nichts geben, aber du kannst sie erretten, du kannst sie trösten und du kannst ihnen beistehen. Und darum wollen wir dich bitten, dass du uns auch zu Menschen machst wie Paulus, dass wir was aushalten für dich, dass wir gekräftigt sind und stark sind. Und ich bitte dich auch um deinen Segen für die neue Woche. Geh du mit jedem Einzelnen von uns jetzt in den Sonntag, in die neue Woche. Gib uns Kraft für die Aufgaben, die vor uns stehen. Gib uns Weisheit und schenk du uns, dass wir ein zeugnishaftes Verhalten haben dem Nächsten gegenüber. Gib uns da Hilfestellung, wo wir das brauchen, um im Glauben besser klarzukommen. Begegne uns ganz neu und hab du Dank für das, was wir heute hören durften von Obendorf. Segne du Obendorf bei ihrer Arbeit in der ganzen Welt. Gib du den Missionaren Kraft und Ausdauer und Vertrauen auf dich und gib ihnen das Gespür und die Gewissheit, dass wir für sie beten. Herr, und alles, was wir noch am Herzen haben und alles, was wir noch sagen möchten, tun wir jetzt in dem Gebet, was du uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir in unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht in diesen Sonntag, geht in neue Woche mit dem Segen Gottes. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen.